Zu den Sendungen von Radio Prag begrüßt Sie am Mikrofon Silja Schultheiß. Zunächst die Nachrichten. Der polnische Premier Leszek Miller ist heute zu einem zweitägigen offiziellen Besuch der Tschechischen Republik in Prag eingetroffen. Nach einem Treffen mit Premier Miloš Zeman zeigten sich beide Regierungschefs davon überzeugt, dass sich nach den jüngsten Wahlen in Ungarn die Zusammenarbeit zwischen den Staaten der sogenannten Visegrada 4, Tschechien, Polen, Ungarn und der Slowakei, wieder verbessern werde. Zu diesem Zweck sei in den nächsten Wochen auch ein erneutes Treffen der Regierungschefs der vier Länder geplant, voraussichtlich in der Slowakei, sagte Zeman. Er zeigte sich weiter überzeugt, dass die vier Premiers der Visegrader Staatengruppe über ein gemeinsames Vorgehen bei den Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union sprechen werden. Die Premiers der vier Beitrittskandidaten sollten eigentlich bereits vor mehreren Wochen zusammenkommen. Das Treffen war jedoch aufgrund von Äußerungen des ungarischen Regierungschefs Viktor Orban über die sogenannten Beneš-Dekrete abgesagt worden. Der Senat hat heute erwartungsgemäß ohne Änderungen ein Gesetz verabschiedet, das neue Rechte und Pflichten für die ca. 80.000 Beschäftigten im Staatsdienst festsetzt. Unter anderem müssen die Betreffenden künftig dem Staat gegenüber einen Treueeid ablegen und dürfen keine Nebenverdienste haben. Auf der anderen Seite haben sie Anspruch auf 5 Wochen Urlaub und erhalten bei Entlassung eine Abfindung von 5 Monatsgehältern. Für das Gesetz sprachen sich 43 der 63 anwesenden Senatoren aus. Dagegen votierte lediglich die bürgerdemokratische ODS. Das Gesetz soll Anfang des Jahres 2004 in Kraft treten und muss noch von Staatspräsident Václav Havel gebilligt werden. Tschechische Historiker haben sich am Donnerstag gegen eine Streichung der sogenannten Beneš-Dekrete ausgesprochen. Eine Aufhebung der Nachkriegsnormen von jetzt an, ex nunc, sei zwar eine symbolische Geste, sie würde aber nur Hoffnungen auf eine Eigentumsrückgabe an Vertriebene wecken, sagte Jan Kuklík von der Juristischen Fakultät der Karls-Universität. Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende des Tschechischen Historikerverbandes Jaroslav Panek. Beide sprachen sich ebenso strikt gegen eine Streichung der Dekrete von Beginn an, ex tunc, aus. Das tschechische Abgeordnetenhaus hatte sich am Mittwoch einstimmig für ein Festhalten an den Verordnungen des früheren Präsidenten Edvard Beneš ausgesprochen. Soweit die Meldungen und damit übergebe ich an meinen Kollegen Lothar Martin, der Sie zum Tagesecho erwartet. Danach geht es dann weiter mit der Rubrik im Spiegel der Medien.
Herzlich willkommen zum abschließenden Tagesecho von Radio Prag in dieser Arbeitswoche. In dieser Sendung werden wir dabei auf folgende Themen eingehen. Die geplante Schulreform von Minister Eduard Zeman ist gescheitert. Der Entwurf seines neuen Schulgesetzes wurde von den tschechischen Abgeordneten endgültig abgelehnt. Die tschechische Nationalbank hat unerwartet, aber nicht unerwünscht, die Leitzinsen gesenkt. Und im berühmten Kurort Karlsbad gibt sich dieser Tage die Prominenz des europäischen Adels ein Stelldichein. Dies und unsere Sendereihe im Spiegel der Medien hören Sie in den nachfolgenden Minuten, zu denen ich Ihnen gute Unterhaltung wünsche. Schulminister Eduard Zeman hat seinen fast ein Jahr langen Kampf um ein neues Schulgesetz verloren. Der Gesetzentwurf wurde am Donnerstag im Abgeordnetenhaus abgelehnt. Martina Schneiberger war fast zusammen.
Die Sozialdemokraten konnten sich bei der Abstimmung diesmal nicht wie in der ersten Lesung auf die Christdemokraten verlassen. Die Opposition warf dem Regierungsentwurf unter anderem eine wenig transparente Finanzierung der Schulen vor. Der Abgeordnete der Demokratischen Bürgerpartei, Walter Bartosz, meinte, dass der Minister die Prinzipien der Finanzierung der Bildung aus dem Staatsbudget nicht geändert habe.
Slovně sice pan minister hýří informacemi o nových principech.
Der Herr Minister spart zwar nicht mit Informationen über neue Prinzipien der Finanzierung, in Wirklichkeit handelt es sich doch um dasselbe wenig transparente System und infolgedessen um eine nicht effektive Art der Finanzierung, die mit staatlichen Mitteln verschwenderisch umgeht und die sich auf eine weise Umverteilung der finanziellen Mittel durch die Beamten verlässt, also die Art der Finanzierung, die bislang praktiziert wird.
Mit dem neuen Schulgesetz wollte man auch das bestehende Abitursystem verändern, mit der Einführung staatlicher, das heißt vom Staat vorbereiteter Abiturprüfungen. Die Ablehnung des Gesetzes bedeutet wahrscheinlich aber nicht, dass die Abiturprüfungen auch weiterhin so wie bisher aussehen werden. Die Mehrheit der Abgeordneten sieht ein, dass Abiturprüfungen, deren Resultate bislang die Ansprüche der einzelnen Schulen widerspiegeln, wenigstens in einem Teil der Examen nach einem gesamtstaatlichen Maßstab bewertet werden sollten. Zu der erwarteten Änderung wird es aber nicht wie geplant schon 2004 kommen. Der Vorsitzende des Schulausschusses des Abgeordnetenhauses, Peter Maresch von der Opposition Freiheitsunion, hält die jetzige Ablehnung des Schulgesetzes nicht für eine Tragödie.
Der Stand der Bildung, den wir jetzt haben, wird beibehalten. Hätten wir das Gesetz verabschiedet, hätte das keinen Durchbruch gebracht. Im Gesetz wurden Änderungen im Bereich bestimmter institutioneller Fragen vorgeschlagen und es hätte dem Ministerium erleichtert, Einfluss auf Schulen auszuüben etc. Die Nichtverabschiedung des Gesetzes bedeutet keine Katastrophe. Die tschechische Zentralbank hat am Donnerstag überraschend verkündet, die Zinssätze mit Wirkung zum Mittwoch um 0,5% zu reduzieren. Der Leitzinssatz fiel damit erstmals unter die 4%-Schwelle, nämlich auf 3,75%. Mehr dazu von Olaf Barth.
Überraschend war der Eingriff deshalb, weil in den letzten Tagen und Wochen aus dem Kreis des Zentralbankrats immer wieder zu vernehmen war, man werde die Zinssätze nicht korrigieren. Und so waren die Reaktionen auf den Schritt der Zentralbank auch entsprechend geteilt. Während die exportorientierten Unternehmen ihn begrüßten, weil sie sich davon eine Schwächung des in jüngster Zeit sehr starken Kurses der tschechischen Krone gegenüber dem Euro versprechen, sehen ihn zahlreiche Finanzanalytiker eher kritisch. Sie befürchten zum einen, dass die Maßnahme den angestrebten Einfluss auf den Kurs nicht haben wird und zum anderen, dass sich das Inflationsrisiko dadurch noch erhöhe. Stellvertretend äußerte der Chefökonom der Raiffeisenbank und ehemalige Finanzminister Pavel Mertlík:
Ich halte das Vorgehen der Zentralbank für unpassend. Wie einige Mitglieder des Bankrats erst kürzlich gesagt haben, sind die Zinssätze auf einem dem Kurs angemessenen Niveau und es gab keinen Grund zu derartigen korrigierenden Eingriffen. Es ist auch eine Frage der Glaubwürdigkeit, also ob man den Mitgliedern des Bankrats überhaupt noch vertrauen kann.
Dem Vorwurf der Analytiker, der Rat habe sich bei seiner Entscheidung dem Druck der exportorientierten Unternehmen gebeugt, tritt Zentralbankgouverneur Zdeněk Toomer entschieden entgegen.
Behauptungen, wir hätten dem Druck der Exportfirmen nachgegeben, weise ich entschieden zurück. Wie schon in der Vergangenheit, so haben wir auch diesmal auf der Grundlage unserer eigenen Expertisen entschieden. Allerdings muss ich einräumen, dass ich selbst nicht geahnt habe, dass unsere Analyse zu solchen Ergebnissen kommen wird.
Am Donnerstag bestätigte der Kursverlauf der Krone zunächst einmal die Maßnahme des Zentralbankrats. Die Krone schwächte ab und schloss gegenüber dem Euro bei einem Stand von 30,40 Kronen und damit um 10 Heller unter dem Vortagsniveau. Toomer reagierte erfreut.
Ich bin ziemlich erfreut, dass der Kurs mit einer Abschwächung reagiert hat. Letzten Endes wäre es aber auch eine Überraschung gewesen, wenn die Krone gestiegen wäre. Es lassen sich daraus aber noch keine größeren Schlüsse ziehen. Für uns ist wichtig, was sich in den nächsten Monaten tun wird und keineswegs, was in den nächsten Tagen passiert. Unser Entscheidungshorizont ist eben doch etwas breiter als der Devisenmakler. Der Begriff Benesch-Dekret eroberte sich in der letzten Zeit eine sozusagen Symbolbedeutung. Doch die Vorstellungen vieler, die darüber diskutieren, was er genau bedeutet, sind manchmal vage. Marketa Maurova bringt mehr dazu.
Die Benesch-Dekrete sind Rechtsnormen, die von der international anerkannten Exilregierung und nach dem Kriege von der ersten tschechoslowakischen Regierung vorbereitet, behandelt und verabschiedet und nach dem Krieg von Präsident Benesch, dem Regierungsvorsitzenden und den Ministern unterzeichnet wurden, die sie umsetzten. So erklärt uns Dozent Jan Kuklík vom Institut für Rechtsgeschichte der Juristischen Fakultät der Karls-Universität in Prag diese Problematik. Er verweist auch auf verschiedene Mythen, die in diesem Zusammenhang vorkommen. Die Anzweifelung der Legitimität der tschechoslowakischen Regierung, die Dämonisierung der Dekrete sowie des Präsidenten Edvard Beneš selbst, Worte über Unrecht und Genozide, Beurteilung der Kriegs- und Nachkriegsereignisse nach den heutigen juristischen, aber auch politischen oder moralischen Kriterien.
Andererseits soll eingeräumt werden, dass es neben diesen Mythen, die verschiedene außenpolitische oder etwa auch Eigentumsziele haben können, auch Mythen einer unkritischen Verteidigung der Präsidialdekrete gibt. Diese wollen nicht zulassen, dass es 1945 bis 1948 zum Beispiel zu individuellen Fällen des Missbrauchs kommen konnte, dass die Dekrete ein Ergebnis großer politischer Kompromisse waren. das sie mit der grundlegenden Veränderung der tschechoslowakischen Gesellschaft nach 1945 verknüpft waren.
Die politischen und moralischen Urteile sollen nach Dozent Kuklík von der historisch-rechtlichen Beurteilung getrennt werden, die sich mit der konkreten Anwendung der Dekrete, deren Vergleich mit der Gesetzgebung anderer Staaten oder der konkreten Einsetzung der Dekrete in die Situation des Zweiten Weltkrieges und der Zeit danach befassen sollen. Eine bedeutende Frage stellt die eigentliche, nicht ganz einfache Beziehung zwischen den Dekreten und der Vertreibung der deutschen und ungarischen Bevölkerung dar. Diese sei primär eine völkerrechtliche und internationalpolitische Sache gewesen und müsse vor allem im Kontext der alliierten Politik gesehen werden. Sie hänge aber auch mit den Präsidialdekreten zusammen, die eine Voraussetzung für deren Durchführung hinsichtlich des tschechoslowakischen Rechts darstellten.
Tím ale úplně klíčovým dekretem pro mě nejsou ty konfiskační dekrety.
Von entscheidender Bedeutung sind für mich jedoch nicht die Konfiszierungsdekrete. Diese waren eher eine Folge und müssen im Rahmen der alliierten Politik gegenüber dem Eigentum des Feindes gesehen werden. Das wichtigste Dekret ist das über die Staatsbürgerschaft. Es geht von der Notwendigkeit aus, auf die Tatsache reagieren zu müssen, dass ein Großteil der ursprünglichen Staatsbürger der Tschechoslowakischen Republik bereits nach dem Münchner Abkommen und nach dem 15. März 1939 Staatsbürger des feindlichen Staates geworden sind, mit dem die Tschechoslowakei den Krieg führte. Daraus wurden nach dem Krieg Konsequenzen gezogen und die Personen wurden der tschechoslowakischen Staatsbürgerschaft zu dem Datum für verlustig erklärt, als sie die deutsche Staatsbürgerschaft annahmen.
Gleichzeitig wurde eingeräumt, es wäre möglich gewesen, bestimmten Gruppen die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft weiterhin zu gewähren. Die Tatsache, dass diese Möglichkeit nicht vollständig genutzt wurde, sowie die Frage, ob der tschechoslowakische Staat gegenüber einzelnen Personen in allen Fällen rechtmäßig vorging, bietet Raum für weitere Forschung der Geschichtswissenschaft.
Die tschechische Staatseisenbahn České dráhy hat im Januar dieses Jahres ihre Fahrpreise reguliert. Danach ist ab dem 10. Januar eine Einzelfahrkarte um 60% teurer als ein für die gleiche Strecke ausgestellter Fahrtausweis auf der Basis des sogenannten Kundenfahrpreises. Mit anderen Worten, alle Fahrgäste, die nur gelegentlich und zum Einzeltarif reisen, müssen wesentlich mehr bezahlen als die mit ermäßigten Tarifen ausgestatteten Dauerbenutzer der tschechischen Eisenbahn. Dies hätte im ersten Quartal dieses Jahres zu einem Rückgang des Fahrgastaufkommens von rund 20% geführt, berichtete unlängst der private Prager Fernsehsender TV Nova. Zu den gleichen Ergebnissen wären laut TV Nova auch eine Umfrage und die Einschätzung der Eisenbahnergewerkschaft gekommen. Deshalb konfrontierten wir den Pressesprecher der České dráhy, Peter Stjarlavský, mit der Frage, wie diese Meldungen in der Führungsetage selbst wahrgenommen werden.
Über das erste Quartal dieses Jahres wissen wir bisher, dass die Erlöse aus dem Schienenbinnenverkehr in allen drei Monaten gestiegen sind. Und zwar auf insgesamt über 100 Millionen Kronen. Was die Anzahl der beförderten Fahrgäste anbelangt, hier kennen wir die Zahlen für den Januar und Februar. Aus denen geht hervor, dass die Anzahl der Reisenden um 2% gestiegen ist. Die Zahlen für den Monat März werden uns im Verlauf dieser Woche zur Verfügung stehen. Aber wir rechnen nicht damit, dass es dort zu einem dramatischen Rückgang beim Fahrgastaufkommen gekommen ist.
Laut Stjarlavský seien sowohl der Fernsehsender und die Gewerkschaften zu anderen Zahlen gelangt, da sie nicht mit dem Fahrgastaufkommen für das gesamte Streckennetz der Bahn, sondern nur mit einigen diese Tendenz andeutenden Teilstrecken vertraut gemacht worden seien. Dies könnten dem TV-Bericht zufolge die Regionen um Jablonec nad Nisou, Gablonz, Liberec-Reichenberg, Trutnow-Trautenau oder Chomutov-Komotau sein, wo es aufgrund der preiswerteren Konkurrenz durch den Busverkehr zu einem Rückgang des Fahrgastaufkommens von bis zu 30% gekommen sei. Auf unsere Frage, ob es zumindest in diesen Regionen, sollten sich die Vorabmeldungen bestätigen, zu Fahrpreissenkungen kommen könnte, antwortete Peter Stjarlavský.
Gegenwärtig ist keine Veränderung des Tarifs bzw. eine Preissenkung in Vorbereitung. Weder in den genannten Regionen noch anderswo. Das Einzige, was wir für alle Regionen unterstützen, ist unsere Beteiligung am integrierten Transportverbund. Das bedeutet, dass Reisende mit einem einzigen Fahrausweis sowohl das Netz der Eisenbahn als auch das des innerstädtischen Nahverkehrs oder anderer Transportanbieter innerhalb ihrer Region benutzen können.
Laut Stjarlavský wüssten die Fahrgäste in den jeweiligen Regionen über das breite Angebot der gewährten Ermäßigungen für Vielfahrer Bescheid. aber auch für Reisende, die nur gelegentlich mit der Bahn fahren, gibt es günstige Tarife. So bestehe nach wie vor an Wochenenden im grenzüberschreitenden Schienenverkehr zwischen Böhmen und Bayern bzw. Böhmen und Sachsen die Möglichkeit, mit dem sogenannten Schönes Wochenende-Ticket vom entsprechenden Grenzübergang kostenlos bis nach Dresden oder Regensburg auf der deutschen Seite oder aber Karlovy Vary Karlsbad, Mariánske Lázně Marienbad und anderen Städten auf der tschechischen Seite weiterzureisen. Der westböhmische Kurort Karlovy Vary Karlsbad wird an diesem Wochenende zum Schauplatz eines Treffens von Repräsentanten europäischer Adelshäuser. Jitka Mladková hat sich bei kompetenten Stellen umgehört und daher Informationen zu diesem Thema für Sie parat.
Bereits zum sechsten Mal wird Karlsbad zum Schauplatz des Treffens von Adeligen aus ganz Europa. Insgesamt 650 geladene Gäste werden erwartet. Der Schirmherr selbst, der Nachfolger des habsburgischen Throns, Otto von Habsburg, kommt aber nicht. Warum ausgerechnet Karlsbad als Treffpunkt der Nobilität gewählt wurde, sagte mir Johanna von Papen, Mitglied des Organisatorenteams.
Karlsbad bietet sich als ideal an, da man zum Beispiel, wenn man jetzt das Auto einmal abgestellt hat, überhaupt nicht mehr Auto fahren muss, sondern kann alle Punkte bis auf das Pferderennen zu Fuß erreichen. Dann sind natürlich hier Reihen von sehr, sehr schönen Hotels, die eben in so einer großen Anzahl und in der Schönheit kaum irgendwo anders zu erreichen sind zu Fuß.
Praktische Gründe also. Das Programm dieser mittlerweile traditionellen Karlsbader Begegnungen ist quasi fest vorgegeben. Freitagabend das Eintanzen, am Samstagvormittag das Pferderennen auf der Karlsbader Rennbahn, abends der große Ball, am Sonntagmorgen eine große heilige Messe. Ob die große Gala ein Highlight ist?
Ja, das ist absolut das Highlight. Da werden auch die feierlichsten Garderoben angezogen. Da sollte man ein großes Ballkleid tragen und die Herren mindestens Smoking, wenn nicht Frack.
Voriges Jahr spekulierte man in Gesellschaftskolumnen einiger Medien, ob mit dem Karlsbader Ball der adeligen Prominenz nicht eine Konkurrenz für den Wiener Opernball entstanden sei. Johanna von Papen widerspricht dieser Meinung.
Ich würde das nicht als Konkurrenz bezeichnen, da beim Wiener Opernball jeder Mensch, der möchte, eine Eintrittskarte erwerben kann. Bei uns geht das persönlicher, weil es einfach Leute sind, die sich kennen. Und dadurch denke ich auch, dass eine persönliche Atmosphäre entsteht, indem sich die Leute eben zu großen Teilen doch untereinander auch kennen. Das scheint beim Opernball in Wien nicht der Fall.
Und wie ist man mit der kulinarischen Versorgung zufrieden?
Wir werden wunderbar vom Hotel Pupp versorgt und das Menü wird vorher besprochen und auch probiert. Und es ist große Leistung vom Hotel, dass die es schaffen, ein so großes, warmes Menü gleichzeitig für 650 Personen zu servieren, was auch nicht zu lange dauern darf, da wir ja im Anschluss noch tanzen möchten.
Und noch etwas gehört natürlich dazu, das gute Benehmen. Wenn jemand sich nicht adäquat benehme, sagte mir Frau von Papen, werde er halt das nächste Mal nicht mehr eingeladen. Also sage ich mir, wie gut, dass wir, die sogenannten gewöhnlichen Sterblichen, diese Sorgen nicht haben.
Das war's vom Tagesecho. In unserem Programm geht es nun weiter mit der Sendereihe im Spiegel der Medien.
Liebe Hörerinnen und Hörer, die Woche ist schnell vergangen und so begrüßen wir Sie auch heute wieder recht herzlich bei einer neuen Sendung des Medienspiegels von Radio Prag. Wir, das sind auch diesmal
Silvia Schulteis
und Robert Schuster. In der vergangenen Woche beschäftigten die tschechischen Zeitungen eigentlich zwei Themen. Zum einen dreht sich in der heimischen Innenpolitik nach wie vor alles um die sogenannten Beneš-Dekrete und die Folgen, welche die Beibehaltung dieser Normen aus dem Jahr 1945 für den EU-Beitritt Tschechiens haben könnten. Doch darüber später mehr. Das zweite große Thema, welches in den vergangenen Tagen die tschechischen Gazetten füllte, war der jüngste Vorstoß der Regierung, ihren Kampf gegen die Korruption in Tschechien zu verschärfen. Das Kabinett von Miloš Zeman hat dabei beschlossen, auch vom Einsatz von verdeckten Ermittlern und Provokateuren Gebrauch zu machen. Dass es sich bei der Korruption in Tschechien um ein schwerwiegendes Problem handelt und das Land somit in verschiedenen Studien über den Stand der Korruption in der Welt ganz oben angeführt wird, weiß man schon seit Jahren. Doch erst als im vergangenen Jahr die Organisation Transparency International In dem Bericht Tschechien in Mitteleuropa in puncto Korruption an dritter Stelle gleich neben der Ukraine und der Slowakei reihte, ging eine Art Aufschrei durch die heimische Politik. In diesem Kontext ist somit auch die jüngste Initiative der Regierung zu verstehen.
In den tschechischen Zeitungen fanden sich dazu in der vergangenen Woche überwiegend kritische Kommentare, deren Autoren es zwar auf der einen Seite begrüßten, dass nun endlich gegen die Korruption vorgegangen wird, auf der anderen Seite jedoch davor warnten, dass in Tschechien sogenannte polizeiliche Sonderermittlungsmethoden, sprich verdeckte Ermittler, das Abhören von Wohnungen zum polizeilichen Alltag werden könnten. Das deutete etwa der Kommentator Martin Heckertlein der Tageszeitung Pravo in seinem Beitrag unter dem Titel Die gesteuerte Provokation, ein ungesteuerter Schuss an.
Die Existenz von Korruption im Land steht völlig außer Zweifel. Sicher ist auch, dass es sich um keinen Schönheitsfehler in unserer sonst so gesunden Gesellschaft handelt. Nein, die Korruption ist allgegenwärtig und ähnelt eher einem Krebsgeschwür mit vielen Metastasen, gegen die man ankämpfen muss. Das Ganze hat jedoch einen großen Haken. Der Staat will zwar mit Hilfe von Provokateuren seine Rolle und Präsenz in der Gesellschaft im Kampf gegen die Korruption stärken, obwohl er etwa im Wirtschaftsbereich aufgrund von Privatisierungen und Deregulierungen freiwillig immer mehr an Einfluss verliert. Und diesen Umständen kann aus der gesteuerten Provokation leicht ein ungesteuerter Schuss werden.
Aus allen Studien und Analysen, die sich mit dem Stand der Korruption in Tschechien befassen, geht hervor, dass korruptes Verhalten von vielen Tschechen nach wie vor als eine Art Kavaliersdelikt gesehen wird oder als etwas, was eben zum normalen Leben dazugehört. Viel spielt dabei auch die Erfahrung aus der Zeit vor der Wende mit, wie der Kommentator der Tageszeitung Hospodarské noviny Martin Dänemark im Gespräch mit Radio Prag erläutert.
Vor allem sollte man sagen, dass es in Tschechien schon immer Korruption gab, insbesondere während der Zeit des Kommunismus. Die Träger der Korruption damals waren zum Beispiel Gemüsehändler oder Metzger, eben alle, die Zugang zu Waren oder Dienstleistungen hatten, die entweder gar nicht oder nur begrenzt vorhanden waren. Das Problem ist, dass aber auch heute noch immer wieder Menschen von sich aus zum Beispiel in Arztpraxen kommen und eine Flasche Wein, ein Päckchen Kaffee oder eine andere ähnliche Kleinigkeit mitbringen. Wenn sie dann gefragt werden, warum sie das tun, wenn das jemand von ihnen fordert, wird entweder mit den Achseln gezuckt oder es kommt die Antwort, dass das ebenso üblich sei.
Das größte Risiko bestehe aber laut Martin Dänemark darin, dass die Korruption immer stärker die Staatsverwaltung und Bürokratie durchwächst und somit im wahrsten Sinne des Wortes den Charakter von organisierter Kriminalität erhält. Dann sei es nach der Meinung Dänemarks legitim, wenn der Staat ebenfalls zu außerordentlichen Mitteln greife, wie etwa zu verdeckten Ermittlern oder eben Provokateuren.
Nun aber zu dem zweiten, eingangs bereits kurz erwähnten Thema, den sogenannten Beneš-Dekreten. Das tschechische Abgeordnetenhaus hat dazu am Mittwoch einstimmig eine Resolution erklärt, welche unter anderem festlegt, dass die in letzter Zeit so oft zitierten Beneš-Dekrete heute keine rechtliche Wirkung mehr haben und somit kein Hindernis auf dem Weg Tschechiens in die Europäische Union darstellen würden. Eine weitere Botschaft, welche die Abgeordneten mit der Verabschiedung dieser Resolution übermitteln wollten, ist jene, dass die Eigentumsverhältnisse, welche nach 1945 entstanden sind, nicht mehr rückgängig gemacht werden könnten.
Natürlich fanden sich auch zu dieser Angelegenheit Kommentare in den tschechischen Tageszeitungen. Kritik an den Abgeordneten übte etwa Bohumil Doležal in der auflagenstärksten tschechischen Zeitung der Mladá fronta Dnes. Sein Kommentar trägt den Titel »Demonstration der nationalen Einheit«.
Der Text der Resolution wurde zwar zunächst offiziell für geheim erklärt, aber gleichzeitig, so wie in Tschechien üblich, in allen Zeitungen nachgedruckt. Die tschechischen Parteien, einschließlich der Kommunisten und der Scheinheiligen von der Freiheitsunion und der Christdemokratischen Volkspartei, haben sich alle nebeneinander zum Kampf gegen den äußeren und inneren Feind gestellt. Der innere Feind ist die sogenannte fünfte Kolonne, bestehend aus Teilen des universitären Bereichs und jene Medien, die in deutscher Hand sind. Die nationale Einheitsfront steht somit fest. Abweichel von der vorgegebenen Linie gibt es leider keine, höchstens solche, denen selbst diese Resolution zu wenig deutlich war.
Kritisch setzt sich mit der verabschiedeten Resolution im Zusammenhang mit den Beneš-Dekreten auch der Chefkommentator der Tageszeitung Lidové noviny, Petr Fischer, auseinander. In einer Serie von Kommentaren bezog er diese Woche mehrmals zu diesem Thema Stellung. Radio Prag stellte ihm im Folgenden einige Fragen. Kann die verabschiedete Resolution eine Beruhigung im Wahlkampf bringen?
Ich glaube, dass dies nicht eintreten wird und dafür gibt es auch einen ganz konkreten Grund. Václav Klaus, also der Chef der stärksten Oppositionspartei des Landes, ist gleich nach der Abstimmung über die Resolution zu einer Wahlveranstaltung gefahren, wo er gedröhnt hat, dass er der wahre Vertreter der nationalen Interessen des Landes sei. Er ging dabei so weit, dass er für den Fall, die Dekrete müssten auf Drängen der EU aufgehoben werden, seinen Wählern die Ablehnung des EU-Beitritts Tschechiens empfehlen würde.
Was passiert, wenn zum Beispiel das Europaparlament weiterhin auf der Aufhebung der Dekrete bestehen würde? Würde dann dem Land ein neuer verbaler Krieg drohen, so wie es schon einige Male im Verhältnis zu Österreich war?
Ich meine, dass dies schon längst eingetreten ist. Man braucht nur die Berichterstattung im deutschen Fernsehen oder in den führenden Zeitungen über die Sache zu verfolgen. Dort wird immer wieder beanstandet, dass Tschechien bzw. die Politiker im Lande immer noch nicht wahrnehmen wollen, dass jene Nachkriegsordnung, zu deren Beschützern sie sich immer emporstilisieren, längst der Vergangenheit angehört. Die Sache wird also auf jeden Fall weiterhin lebendig bleiben. Und es fragt sich, ob Tschechien letztendlich wirklich nicht diese Gesetze wird aufheben müssen. Also für Spannung im Zusammenhang mit den Benesch-Dekreten ist weiterhin gesorgt. Liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir wieder einmal am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Vom Mikrofon aus Prag verabschieden sich von Ihnen
Silvia Schulteis
und Robert Schuster.
Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.